Wir kommen zur Predigt. Wir haben einen Kleingarten. So einen richtig typischen DDR-Kleingarten, so ein Wochenendgrundstück. Also wir sind nicht so in so einer Parzellen, aber wir haben ein Wochenendgrundstück. 50 Minuten von Leipzig entfernt. Im Muldental. Der Schwiegervater hat es gefunden. Es war eine Einöde. Und im Laufe der Jahre haben wir daraus wie ein Paradies der Erholung gemacht. Ein Schattenreich, wenn die Sonne brennt. Es war eine Einöde und man hat einmal einen herrlichen Blick über das Muldental. Und dann wurde dieses Wochenendgrundstück bebaut mit dem, was ihr alle kennt, mit so typischen DDR-Fertigteilbauwänden. Schön trocken, so auf Stelzen gebaut. Wird nicht nass, jedenfalls nicht von unten. Und ich erinnere mich an die ersten Nächte. Ich sehe das noch wie heute. Ich habe es noch in der Nase, dieser wunderschöne Holzgeruch. Wie schön wäre das alles, wenn nicht der Zahn der Zeit daran nagen würde. Wir haben erlebt, dass sich dieser Zahn der Zeit richtig zuspitzen kann. Ich werde da gar nicht fertig hiermit aufschreiben. Plötzlich läuft Wasser die Wände runter. Du nimmst die Leiter, steigst aufs Dach und sagst, meine Güte, das ganze Dach vermoost, das hätte längst geteert werden müssen. Die Tapete wellt an den Wänden. Die Fenster sind nicht dicht. Das Fenster zur Westseite, obwohl es immer gestrichen wurde, plötzlich verfault es. Du kannst da mit dem reinstechen, mit dem Werkzeug. Eines Tages machst du den Lichtschalter in der Küche an, geht das Licht nicht mehr an. Ist aber nicht irgendwo da nur eine Sicherung oder ein kurzer, geht nicht mehr an. Guckst du in die Ecke, ist eine Steckdose, hat einer irgendwann mal, Entschuldigung, dagegen gerammelt, ist die Steckdose da zerstört, kaputt, gefährlich, wenn ein Kind rankommt. Ich übertreibe nicht, Wasserhahn läuft nicht mehr, tropft immer raus, ist aber nicht nur eine Dichtung, der ganze Hahn muss erneuert werden. Und in der einst so geliebten Couch des Schwiegervaters finden sich die Motten. War wichtig, dass ich das so lange ausführe. Musste so übertreiben. Naja, es war so, es spitzte sich zu. Was habe ich gemacht? Nein, nicht, was ihr denkt. Nein, ich bin zu meiner Königin gegangen. Tabea, meine Königin, ist die Baumeisterin in unserer Familie, weil sie ist Handwerksmeistertochter. Und sie liebt es, Handwerker zu bestellen. Sie liebt es. Was mir ein Grauen ist, liebt sie. Sie plant und macht und bestellt und sucht den Besten aus und hat Freude daran, wenn alles wieder in Ordnung kommt. Ich gehe zu meiner Königin. Ich lese uns aus dem Buch des Propheten Nehemia. Da lacht der Dieter schon, ne? Da lese ich uns aus dem Kapitel 2, Verse 2 und 3. Da sprach der König zu mir, warum siehst du so traurig aus? Du bist doch nicht krank? Es ist nichts anderes als ein betrübtes Herz. Da fürchtete ich mich sehr. Und ich sprach zu dem König, der König lebe ewig, warum sollte ich nicht traurig aussehen? Da doch die Stadt, wo die Grabstätte meiner Väter ist, in Trümmern liegt und ihre Tore vom Feuer verzehrt sind. Der Predigt habe ich die Überschrift gegeben, Trümmer. Trümmer im Leben. Diese punktuelle Traurigkeit, die wir haben, über den Zustand eines Wochenendbungalows aus DDR-Zeiten, ist ja nichts gegen die Traurigkeit, die dieser Mann Nehemia empfunden haben muss, als die gesamte Stadt und diese einst herrliche Stadtmauer in Trümmern lag. Und ich bitte euch einfach mal, dass ihr in euren Gedanken euch in den Seelenzustand dieses Mannes versetzt, der da weinen möchte über die Ödnis dieser Stadt, die einst so blühte. Und er konnte sich in seiner hohen Stellung am persischen Königshof nicht verstellen. Man spürte es ihm ab, der Mann ist traurig. Das Problem war so unendlich groß. Jeder Trümmerstein in unserem Leben ist so winzig gegenüber diesem biblischen Vorbild, damit wir verstehen, lernen, wie Nehemia und die Männer damals damit umgingen, mit diesen Trümmern. Das schaffst du mit deinen winzigen Trümmernsteinen auch. Es ist, wie es ist. Die Dinge in dieser Welt gehen kaputt. Man kann ganz einfach sagen, der Hemdkragen scheuert einfach mal durch. Wenn es denn nur die Sachen wären, die kaputt gehen. Das wäre ja noch einfach. Sei nicht erschrocken über diesen Gedanken, der sich so traurig anhört. Aber das Leben ist so. Und wir müssen darüber reden. Nicht nur Gegenstände gehen kaputt, der Körper geht auch kaputt. Leib, Seele und Geist können richtig Schaden nehmen. Wir sprachen gerade von Krieg auf die Psyche. Beziehungen erfahren Leid. Die einst so glückliche Ehe kann auseinandergehen, erfährt Leid, wird angefochten. Familien sind herausgefordert. Mein Wochenendgrundstück war kein Hort der Erholung mehr. Wenn man rausgefahren ist, war ich traurig. Es machte keine Freude mehr. Orte der Freude, einst die Familie, ist plötzlich kein Hort der Freude mehr. Denn wenn der Geburtstag kommt, kommen Menschen, mit denen man in Zwietracht ist. Wird sie, wird er die Feier wieder schmeißen? Oder wird Harmonie sein? Und diese Schäden, die in dieser Welt kommen, betreffen leider auch Institutionen, wie die Gemeinde. Ein Ort, der früher ein Ort der Erholung war, kann plötzlich für den Besucher aufreibend werden. Nehemia war traurig. Mit dieser Ausgangslage, den Trümmern, das dürft ihr jetzt einfach mal verstehen, befasst sich ein ganz großer Teil der Schrift. Das ist nicht nur dieses kleine Nehemia-Buch hier, sondern da sind verschiedene Bücher, die alle miteinander im Zusammenhang stehen. Da ist das Buch Chronik, das vielleicht von Esra geschrieben wird, wo die letzten Verse genauso enden, wie das Buch Esra wieder anfängt. Chronik, Esra, dann Nehemia, Haggai und Zacharja. Alle diese Bücher schaut man im Komplex an, schaut drauf und sie befassen sich damit, wie gehe ich mit den Trümmern um und wie wird das wiederhergestellt. Und wenn wir heute hier so die Lupe nehmen und uns ein paar Verse rausnehmen, dann tun wir das aus zeitlichen Gründen. Im Kern zeigen uns diese historischen Berichte über den Wiederaufbau der Stadt, des Tempels, der Mauer, der Stadt, zeigen uns göttliche Prinzipien für unser Leben, für das persönliche Leben, für das gemeindliche Leben, zeigen uns Prinzipien, die für alle Zeiten gelten, für die Menschen, die zu seinem Volk gehören. Nehemia geht zum König. Zum König Artasasta. Esra geht zum König, zu Kyros. Die historische Situation war Die Babylonier hatten das Volk Gottes in die Gefangenschaft geführt. 70 Jahre waren vorüber. Es gab prophetische Voraussagen, dass nach Ablauf dieser Zeit Kyros sein Volk aus der Gefangenschaft entlassen wird. Wir können lesen in Jesaja Kapitel 44 und Kapitel 45, er ist mein Hirte, Kyros. Über den König Kyros, einen persischen, säkularen König, wird gesagt, er ist mein Hirte. Das ist eine ganz klare Vorschattung auf das Bild, dass der König Jesus sein wird. Er wird zu Jerusalem sagen, werde gebaut. Er wird meine Stadt bauen. Er wird die Gemeinde bauen. Er spricht zu seinem Volk, du sollst wieder aufgebaut werden, was da niederliegt. Wenn etwas zerstört und kaputt ist, wenn sich etwas in unserem Leben in einem desolaten Zustand befindet, dann gehen wir auf den König zu. Dort ist die Lösung. Wir gehen auf Jesus Christus zu. Und es soll auch so sein, dass wir das Problem persönlich nicht lösen können, dass wir es im Grunde nicht in der Hand haben, dass es mitunter so groß erscheint wie die komplett zerstörte Stadt Jerusalem. Warum? Weil dem König soll die Ehre gebühren. Es soll geradezu wundersam geschehen. Wäre schlimm, wenn wir es im Griff hätten, könnten das ja alles so regeln. Und dann würde die Gemeinde wieder blühen. Nein, es soll wundersam geschehen. Es beginnt bei unserem eigenen Körper. Wenn wir heute wieder Brot und Wein zu uns nehmen, wir bringen ihm den desolaten Zustand des Körpers dort, wo er desolat ist. Und es endet bei den Trümmern der Gemeinde. Es ist einfach so, dass der Zustand mitunter beweinenswert ist. Warum sollte ich nicht traurig aussehen? Ich möchte dir einfach sagen, schäme dich nicht, wenn du traurig aussiehst. In der Gemeinde treffen die Menschen zusammen, die glücklich sind im Augenblick, die jubeln und jauchzen können, und es wird immer Menschen geben, die zu diesem Augenblick traurig sind und weinen möchten. Ich darf hier Familie erleben und ich darf hier sein, wie ich bin. Ich darf hier jubeln und ich darf hier weinen. Wir dürfen traurig sein. Vers 4. Da spricht der König, was erbittest du denn? Diese Frage stellt dein König heute dir. Es ist immer gut, wenn man konkret wird. Wenn man nicht im Larifari bleibt. Wenn man herkommt und diese Worte des Königs hört, was erbittest du denn? Sprich es aus. Was sehe ich kaputt? Was möchte ich? Was bringe ich dem König? Nehemia ist völlig klar, dass er nicht die Autorität in sich findet und nicht die Autorität in sich hat, diese Stadt und die Stadtmauer wieder aufzubauen. Ich brauche die Hilfe des Königs. Was erbittest du denn? Und so spricht Nehemia aus in Vers 5, sende mich. Ich kann nur in der Autorität des Königs die Sache angehen. Sende mich. Er bittet um Sendschreiben, er bittet um eine Ausstattung von Autorität. Und dieses gesendet werden dürfen bedeutet für uns heute, ich strecke mich aus nach der Autorität im Herrn. Ich bitte um die Erfüllung mit der Kraft des Heiligen Geistes, dass ich in dem Namen des Herrn, in dem Namen des Königs an die Problemlösung herangehe. Die Verse 7 und 8. Und ich sprach zu dem König, wenn es dem König gefällt, so gebe man mir Briefe an die Statthalter jenseits des Stromes, damit sie mich durchziehen lassen, bis ich nach Juda komme. Auch einen Brief an Asaf, den Forstmeister des Königs, dass er mir Holz gibt, damit ich die Tore des Tempelbezirkes, der zum Haus Gottes gehört, aus Balken zimmern kann. Und für die Stadtmauer und für das Haus, in das ich ziehen soll. Und der König gab sie mir, weil die gute Hand meines Gottes über mir war. Ich liebe diese Worte und der König gab sie mir. Der König gibt sie dir. Der König gibt dir die Autorität. Er rüstet dich aus. Er gibt gern. Und der König gab sie mir. Und so, wenn wir zum Abendmahl heute kommen, das ist wie, ich öffne die Hände, weil er gerne gibt. Er will uns die Dinge in unsere Hände legen. Woher kommt mir meine Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn. Es ist so herrlich. Ich vermag es nicht. Es steht nicht in meiner Kraft. Und doch wird es geschehen in der Autorität dessen, der alle Hilfe hat. Und der König gab die Briefe und sandte Nehemia. Gott möchte, dass die Dinge in Ordnung kommen. Und ich bin überzeugt, er wird nicht ruhen in deinem Leben, bis die Dinge in Ordnung kommen. Und er wird nicht ruhen in der Gemeinde Annaberg, bis die Dinge in Ordnung kommen. Es soll wieder aufgebaut werden. Wir selbst, unser Lebensbau, unsere Familie, die Gemeinde. Und in Jerusalem dann angekommen, geschah was? Das findet ihr in den Versen 11 bis 15. Ich aber kam nach Jerusalem und als ich 3 Tage dort gewesen war, da machte ich mich bei Nacht auf mit wenigen Männern, denn ich sagte keinem Menschen, was mir mein Gott ins Herz gegeben hatte, für Jerusalem zu tun. Und es war kein Tier bei mir, außer dem Tier, auf dem ich ritt. Und ich ritt bei Nacht durch das Taltor hinaus in Richtung der Drachenquelle und zum Misttor. Und ich untersuchte die Mauern Jerusalems, die niedergerissen waren und ihre Tore, die mit Feuer verbrannt waren. Und ich ging hinüber zum Quelltor und zum Königsteich, aber da war für das Tier unter mir kein Platz zum Durchkommen. So stieg ich in der Nacht das Tal hinauf und untersuchte die Mauern und kehrte dann um und kam durch das Taltor wieder heim. Was macht er hier? Er macht eine Bestandsaufnahme. Es ist wie, ich würde einen Zettel nehmen, mich hinsetzen. Wenn wir jetzt richtig Zeit hätten, würde mir das echt gefallen. Hättet alle einen Zettel in der Hand und einen Stift und würdet jetzt aufschreiben die Bestandsaufnahme. Was ist kaputt? Klar sehen. In meinem Leben, im Leben der Familie. Oder die Gemeindeleitung würde zur Klausur zusammenkommen, sich den Zettel hinnehmen und sagen, was ist in diesem geistlichen Bau, inneren und äußeren Bau wiederherzustellen. Die Liste. Nehemia hat hier nichts anderes gefertigt als eine Liste dessen, was ist wiederherzustellen. Und nochmal, wenn man diese Liste geschrieben hat, hier, das schlägt ein. Wie soll das werden? Es ist ein Wunder, was hier geschehen ist, dass diese Mauer wieder errichtet wurde. Es beginnt bei der Bestandsaufnahme, bei der To-Do-Liste. Wo funktioniert mein Körper nicht? Wochenendgrundstück. Was ist alles kaputt? In welcher Reihenfolge wollen wir das wiederherstellen? Jesus Christus, unser Herr, ist mit unserer Bestandsaufnahme nicht überfordert. Das tut so wohl, da wo wir ein Gefühl, ein Empfinden der Überforderung haben mit dem Zerstörten, er hat es nicht. So ist es gewollt. Ihm gebührt alle Ehre. Wir lesen Verse 17 und 18. Da passiert etwas ganz Bestimmtes. Da sprach ich zu ihnen. Plötzlich hat Nehemia Verbündete, Mitarbeiter. Er ist nicht mehr allein. Da sprach ich zu ihnen, ihr seht das Unglück, in dem wir uns befinden, wie Jerusalem in Trümmern liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt, lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger sein Gespött sind. Jesus Christus stellt uns Helfer an die Seite. Er gibt uns Menschen an die Seite, die uns Gunst schenken. Es ist so, dass wir die Dinge nicht allein schaffen in unserem Leben. Und Nehemia hat diese Mitarbeiter, diese Verbündeten gefunden. Und heute, wenn du Helfer brauchst, kannst du dich danach ausstrecken, dass der Geist Gottes dich zu Menschen führt, dir Menschen an die Seite stellt, die mit dir diese Trümmer im Leben beseitigen. Der Geist Gottes zeigt uns Menschen. Der Geist Gottes zeigt uns Wege auf, die wir gehen können. Der Geist Gottes ist der, der Türen wieder öffnet, damit Trümmer beseitigt werden können. Du weißt, du brauchst Helfer. Gott wird dir Helfer zur Seite stellen. Und ich möchte das über deinem Leben aussprechen. Du sollst Gunst bei Menschen finden. Zur Ehrlichkeit dieser Geschichte hier bei Nehemia gehört aber auch folgender Gedanke: Die Wiederherstellung, das Beseitigen der Trümmer ist kein roter Teppich. Widerstände kommen. Hindernisse bauen sich auf. Hört euch nur mal an, Kapitel 4, Vers 1. Und es geschah, als Sanballat und Tobia und die Araber, die Ammoniter und die Asdoditer hörten, dass die Wiederherstellung der Mauer von Jerusalem fortschritt und dass die Lücken sich zu schließen begannen, da wurden sie sehr zornig. Widerstände kommen. Wachen mussten aufgestellt werden zur Gefahrenabwehr. Wir stellen vor uns auf das Schild des Glaubens, damit alle Pfeile des Bösen auslöschen müssen. Wir Brot und Wein zu uns nehmen. Wir stellen das Schild des Glaubens vor uns auf. Was im Gebet begonnen hat, als die ersten Steine errichtet wurden, das muss im Gebet beendet werden. Wir brauchen den Heiligen Geist als Hort der Sicherheit und wir brauchen ihn als den, der uns leitet, der uns die Wege zeigt, der uns die Türen öffnet. Helfer und Unterstützung sollst du durch Geistesleitung finden. Es sind ganz kleine Dinge des Alltags. Ob es die Beziehung zum Schwiegersohn ist oder zur Schwiegertochter, ob es mein bemoostes Dach ist oder die Winterreifen, die wir bald kaufen müssen, der schmerzende Fuß. Wir brauchen Geistesleitung. Er zeigt uns die Wege auf. Meine Königin hat alles veranlasst. Ich kann mich im Muldental wieder erholen. Es gibt Hoffnung und es gibt Zukunft. In Haggai, Kapitel 2, Vers 9, ist uns dieser Zustand, den ich im Wochenendgrundstück schon jetzt erlebe, verheißen. Da heißt es, horcht mal zu, du ganz persönlich im hohen Alter, und du, Gemeinde Annaberg, die du 40 Jahre alt bist. Haggai, Kapitel 2, Vers 9. Die letzte Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die erste, spricht der Herr der Heerscharen. Und jetzt kommt's, Dieter Hampel. Und an diesem Ort will ich Frieden geben. Oder? Ist doch unfassbar. Das sind die Gedanken des Herrn über deinem Leben, über deiner Gemeinde. Dein Herz, ein Hort des Friedens, dieses Haus, ein Hort des Friedens. Manche Traurigkeit wird da sein. Wie war das damals vor 40 Jahren? Wie waren die ersten Nächte hier? Wie hat das gerochen? Ein Wohlgeruch. Was ist heute? Nein, das ist nicht das Ende der Geschichte. Hier ist das Ende der Geschichte. Die letzte Herrlichkeit wird größer sein als die erste. Das Werk der Wiederherstellung wird gelingen. Ich möchte das wirklich über deinem Leben einfach aussprechen. Über deinem ganz persönlichen Leben will ich das so aussprechen. Was die Trümmer in deinem Leben anbelangt, der Herr sendet dich, sie wieder zu beseitigen. Er gibt dir die Autorität dazu, durch seinen Heiligen Geist. Er stellt dir Helfer an die Seite. Und er sagt dir mit seinem Wort zu, fass es im Glauben. Das Werk der Wiederherstellung wird gelingen in meinem Leben. Die Trümmer werden beseitigt, die Mauer wird wieder aufgerichtet. Es waren, könnt ihr bei Esra lesen, die ersten 42.300 Menschen, die zurückkamen. Was ist das Schöne an dem Kapitel Esra? Die ganzen Familien werden aufgezählt, bis die Summe zusammenkommt. Das heißt, er kennt jeden einzelnen Namen. Du sitzt hier nicht anonym. Er kennt die Trümmer deines Lebens, der du hier bist. Und er ist mit dir bei diesem Werk des Wiederaufbaus. Und das Erste, was sie aufgebaut haben, Nehemia war ja nicht der Erste, das Erste, was sie aufgebaut haben, war der Altar. Den Brandopferaltar. Das Opfer hat Jesus vollbracht. Das Erste, was wir hier aufrichten unter uns und in unserem eigenen Leben, ist, wir machen den Namen Jesus groß. Ihn rücken wir in die Mitte. So fängt es an. In Jesu Namen. Amen.